Also, ich muss sagen, ich musste den Titel, den ich bekommen habe, zweimal lesen, um ihn zu verstehen. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, was soll ich damit machen? Ich habe zwar schon vieles in meinem Leben gemacht, aber mit gesetzlichen Grundlagen mich extrem genau beschäftigt, habe ich noch nie gemacht. Ich bin kein Jurist. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es ist eigentlich eine super Ausgangsposition, weil ich selbst habe wirklich nicht einen vollständigen Durchblick über Zuständigkeiten und Verantwortung in der Landschaft. Und das ist die einzigartige Möglichkeit, meine Gedankenbildung zu machen, am Riesenauditorium und dann zu schauen, ob das, was ich mir denke, das stimmt, auch tatsächlich so ist. Also ich lade Sie ein, mich heftig zu kritisieren, wenn ich irgendwo falsch liege. Wie geht man dann sowas an? Als Planer weiß man, wenn man keine Lösung hat, dann überlegt man sich einmal ein paar Fragen. Genau das habe auch ich gemacht. Eigentlich möchte ich nur auf diese Fragen, die Sie hier sehen, antworten, weil meiner Meinung nach die das Thema komplett abbilden. Zum Ersten, wem gehört überhaupt die Landschaft? Weil davon abhängig ist, gehört es nur denen, also dürfen nur die in einer Landschaft etwas machen, denen sie eigentumsrechtlich gehört, weil betreffen tut die Landschaft ja allen. Das Zweite, wer will was von der Landschaft? Wir haben eigentlich den ganzen Nachmittag nur gehört von verschiedensten Interessensgruppen, die etwas von der Landschaft wollen. Natürlich gibt es da jetzt Konflikte. Einige wurden aufgezeigt, welche gibt es noch? Und dann komme ich eigentlich erst zum Recht und zur Frage, welche Instrumente habe ich überhaupt, um diese Konflikte um die Landschaft zu lösen. Und wenn man das Resümee der bisherigen Diskussion auch sich in Erinnerung ruft, kommt dann noch die letzte Frage, warum sind wir trotzdem nicht zufrieden? Weil eigentlich haben wir da ja schon relativ viel. Wem gehört die Landschaft? Sehen können Sie bei diesem Bild etwas erkennen. Ich habe ein Bild genommen, nicht aus Niederösterreich, sondern das ist Innsbruck. Wenn Sie auf dieses Bild schauen, dann sehen Sie eine Fülle von unterschiedlichen Beschriftungen. Die Botschaft, die dabei ist, es gibt sehr viele Kleine, die Anteil an der Landschaft haben, und durch die Summe viel in der Landschaft bewegen, und es gibt sehr wenige Große, die eigentlich die Landschaft auch sehr stark prägen. Gehen wir mal zu den Großen, da ist das relativ klar. Wir haben die Bundesforste beispielsweise als größten Grundeigentümer, 15% der Forstfläche Österreichs, war ursprünglich im Staatseigentum, ist auch jetzt noch im Staatseigentum, aber eigentlich eine Aktiengesellschaft, die auch eine Gewinnverpflichtung hat. Wir haben natürlich die Kirche, wir haben den Adel, wir haben aber von den großen Eigentümern her eigentlich jetzt immer mehr Industrie, große Industrielle und Banken und Versicherungen, die eines erkannt haben. Landschaft, Boden ist nicht vermehrbar. Wenn ich mit irgendwas spekulieren möchte, was nehme ich? Ein knappes Gut, etwas, das nicht vermehrbar ist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite habe ich eine Fülle von Akteuren in dieser Landschaft, die Dinge machen, um davon leben zu können. Das ist der Tourismus, das sind die Energieversorger, das ist die Wohnungs- und die Immobilienwirtschaft, das sind die Architekten, das sind die Bergbahnen, das sind auch die Bauern. Und dann habe ich noch die Vertreter und Vertreterinnen von der Zivilgesellschaft. Was ist das? Das sind all jene, die die Landschaft auch nutzen, um sich zu erholen. Und dann gibt es noch die Politik und die Verwaltung. Die Politik macht die Spielregeln für diese ganzen unterschiedlichen Nutzer und die Verwaltung hat sie zu exekutieren. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, da kommt man zu einem relativ simplen Resümee. Wenig große, viele kleine. Die Landschaft ist die Basis eigentlich für unsere Infrastruktur und die Wirtschaft. Die Politik macht die Spielregeln, die Verwaltung exekutiert sie. Und wenn man sich das anschaut, wir haben eine gemischte Gemengelage und wir haben eine enorm große Abhängigkeit davon, dass der Interessensausgleich funktioniert. Weil wenn der nicht funktioniert, dann komme ich in ziemliche Probleme hinein. Wer will was von der Landschaft? Also die Antwort auf diese Frage ist simpel. Alle wollen was von der Landschaft. Ich versuche das jetzt wiederum am Beispiel Innsbruck zu illustrieren. Ich hoffe, dass Sie etwas sehen werden. Also hier sieht man Innsbruck, man sieht den Flughafen, man sieht die Berge im Hintergrund und im Vordergrund. Natürlich haben wir schon gesprochen, einer der wichtigsten Akteure ist die Landwirtschaft, 40% der Landesfläche. Wir produzieren Lebensmittel, wir verwerten sie auch da und das ist eine sehr große Gruppe, die in der Landschaft arbeitet und von ihr lebt. Aber gerade wenn ich mal das Beispiel Innsbruck hernehme, es ist natürlich auch Siedlungsraum und der Raum für Industrie und Gewerbe und es handelt sich noch immer um dieselbe Landschaft und natürlich gibt es hier auch unterschiedliche Ansprüche und Sie wissen alle, Österreich wächst. Es gibt sogar die Prognose, dass im Jahr 2022 9 Millionen Österreicher auf der Welt es in Österreich geben soll und die siedeln sich nicht dort an, wo eh nichts ist, sondern die siedeln sich genau dort an, wo sehr viel ist. Das heißt, Siedlungsraum, Industrie und Gewerbe wird in seiner Bedeutung natürlich wachsen und wird seine Ansprüche auch natürlich verstärkt auch argumentieren. Dann habe ich die Kulturgüter. Man sieht hier die Dörfer in praktisch über den Tallagen, man sieht die Altstadt von Innsbruck, die muss ja auch bewahrt werden. Die darf nicht überrollt werden durch unterschiedliche Aktivitäten, auch ein wichtiger Anspruch. Wald, Forstwirtschaft, fast die Hälfte der Fläche Österreichs haben wir als Wald- und Forstwirtschaft. Ich habe den Natur- und Landschaftsschutz. Ich habe heute schon einmal gehört, mehr als ein Viertel, sprich 27% der Landesfläche Österreichs ist irgendwie geschützt. Das heißt, das ist eigentlich ein großer Teil. Und dann nicht zu vergessen, die Jagd, eine sehr kleine Gruppe mit sehr großen Machtansprüchen. Dann habe ich noch den Tourismus, die Freizeit, die Naherholung. Ich habe hier die Bergiselschanze. Ich habe das Ganze, die ganzen Wälder, die zur landschaftsgebundenen Erholung genutzt werden, sprich Radlfahren, sprich Wandern, sprich Laufen, dort auch teilweise Paragleiten und sonstige Aktivitäten. Und dann habe ich noch die Infrastruktur und den Verkehr. Ich habe in Innsbruck einen sehr großen Part für den Flughafen. Sie sehen im Hintergrund die Autobahn, Sie haben die Bahn, Sie haben den öffentlichen Verkehr. Und auch hier steigt eigentlich der Bedarf an Ansprüchen an die Landschaft. Und ganz zum Schluss die Energiewirtschaft. Markiert sind hier eigentlich nur die Bergspitzen. Warum? Weil wenn wir sehr stark auf die erneuerbare Energie setzen, dann brauche ich Speicher, um diese Energie auch tatsächlich irgendwo zu speichern und dann zu nutzen, wenn sie am teuersten ist. Und das geht am besten, wenn ich sie in irgendeinem Speichersee sehr weit oben mache. Eigentlich kann man diese Frage subsumieren unter dem Statement, wer die Macht hat, der prägt die Landschaft. Wenn wir uns das anschauen, genau am Bild Innsbrucks spiegeln sich die Machtverhältnisse wieder. Die Größe und die Höhe der Bebauung, die Straßenzüge, die Gestaltung des Freiraums. Früher waren es die Burgen und die Kirchen. Heute sind es die Unternehmenssitze, Landmarks, Windräder, Silotürme, private Anwesen. Das war vor einigen 100 Jahren und das ist heute. Wer kennt es?
G3,
genau. Also die Landmarks werden ersetzt. Welche Konflikte bestehen jetzt innerhalb dieser Landschaft? Das Bild illustriert ganz einfach die Geschichte Infrastruktur in einem wachsenden Land wächst natürlich auch die Infrastruktur mit. Und wir haben beispielsweise in den letzten 50 Jahren 300.000 Hektar für Infrastruktur und auch für Siedlungsfläche verwendet. Wir sind bei der Infrastruktur, also Österreich ist in vielen Bereichen sehr gut. Im Bereich des Straßenbaus ist Österreich Europaspitze, weil es gibt pro Österreicher 15 Meter Straße. Die Schweizer bringen es nur auf 10 Meter und die Deutschen überhaupt nur auf 9 Meter. Das heißt, so viele Straßen, wie es in Österreich gibt, gibt es in ganz Europa nirgends. Und wir bauen natürlich intensiv und eifrig daran, dass wir diese Pole Position nicht verlieren. Dann Flughafen, je mehr, sag mal, internationale Flugbewegungen wir haben, desto größer steigen auch die Flächenansprüche an den Flughafen. Sie alle kennen die Diskussion um die dritte Piste in Schwechat. Früher oder später wird es die dritte Piste natürlich geben, weil ganz einfach das Wachstum des Flugverkehrs sonst überhaupt nicht zu bewältigen ist. Schotterabbau, kein Bild aus der Barndorfer Platte oder aus dem Machfeld, sondern eines aus Deutschland. Und es gibt zwar nicht mehr überall diese natürliche Fruchtfolge, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, und zwar die lautete Mais, Schottergewinnung, Mülldeponie und Siedlungsfläche. Aber es gibt sehr oft noch die Bestrebungen, diese Fruchtfolge beizubehalten, weil da profitiert man viermal von einem Stückchen Landschaft und sehr viele Leute sind zufrieden. Das Thema erneuerbare Energien wurde bereits angesprochen. Wir alle sind für erneuerbare Energien, aber natürlich hat das auch seine Auswirkungen in der Landschaft. Dazu mag man stehen, wie man möchte, aber Wind, Photovoltaik sind einfach auch jetzt wichtige Ansprüche mit Konfliktpotenzial, die es in der Landschaft gibt. Das ist das Bild von der Barndorfer Platte. Das sind zwar nicht die 900 Windräder, von denen Sie gesprochen haben, weil die konnte man hier nicht alle abbilden, aber doch ein großer Teil. Und Energie, Wasser ist natürlich immer noch in der Diskussion, vor allem in Richtung Speicherung. Tourismus wurde intensiv diskutiert und da hat man einfach das Riesenproblem, man darf oder kann nicht zerstören, wovon man lebt. Und die Grenze praktisch, was ist Zerstörung und was ist eine ordentliche Nutzung dieser Flächen, diese Grenze ist eine komplett zerfließende. Und wenn es in Gebieten wie Sölden, die extrem eigentlich hochgelegen sind, flächendeckende Beschneiungsanlagen gibt, da muss man sich schon fragen, ist da irgendetwas falsch? Ist das, sag mal, die einzige Möglichkeit, diese Art des Tourismus dort zu erhalten? Es gibt aber im Tourismus, vor allem in den, sag mal, rund um die Ballungsräume, auch eine andere Entwicklung. Und zwar, je stärker eigentlich der Nutzungsdruck ist, den ich dort habe, desto stärker wird der Widerstand von der Gegenseite. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Reihe von Verboten und ich muss sagen, wenn es so ist, dass Leute, die im Wald schwammelsammern, also schwammelsammern sammeln und sich dann beim Eigentümer des Waldes aufregen oder ihn auch verklagen, weil die Pilze, die sie gesammelt haben, falsche waren und weil ihnen schlecht ist, dann kann man auch verstehen, warum es da einen gewissen Widerstand von der Seite der Eigentümer gibt. Siedlungsraum und Gewerbe ist vor allem im Ballungsraum rund um Wien ein Riesenthema und Sie wissen alle, wir sind nicht nur die Weltmeister bei den Straßen, sondern wir sind auch die Weltmeister bei den Einkaufsflächen. Wir haben 1,8 Quadratmeter pro Österreicher zum Einkaufen. Die Deutschen schaffen es nur auf die Hälfte. Also die sind irgendwie effizienter beim Einkaufen wie wir. Die brauchen nicht so viel, so große Flächen. Das hat natürlich auch ein Riesenkonfliktpotenzial in der Landschaft. Und der Siedlungsraum wurde bislang noch nicht angesprochen. Die Zersiedelung ist natürlich auch ein großer Konflikt. Ich habe bewusst kein Bild von Österreich genommen, sondern ein Bild aus der Schweiz, weil wir Österreicher eigentlich immer die Schweiz als sehr positives Beispiel für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Landschaft herausgreifen. Aber überall in der Schweiz ist es auch nicht so. Ich habe die Altdorf im Kanton Schwyz, also in einem der ältesten Kantone, gefunden. Die machen es genauso wie wir. Welche Konflikte haben wir jetzt um die Landschaft? Wiederum kann man das relativ gut zusammenfassen. Es ist ein ständiges Gerangel. Also es gibt nicht einen konfliktfreien Raum auf dem Gebiet der Landschaft. Jeder hat seine guten Argumente, warum genau das, was er möchte, passieren sollte. Und die Auswirkungen betreffen immer alle. Und nicht nur praktisch diejenigen, die sich streiten. Welche Instrumente haben wir jetzt, um diese Konflikte zu lösen? Ich möchte jetzt auf drei ein bisschen näher Bezug nehmen. Natürlich ist es die Umweltverträglichkeitsprüfung. Und du hast gesagt, 70er, 80er, 90er Jahre ist dieses Thema eigentlich sehr wichtig gewesen. Da wurde auch die Umweltverträglichkeitsprüfung eigentlich entwickelt. Natürlich habe ich auch das Thema der Landschaft in den Raumordnungsgesetzen und das Thema der Landschaft in den Naturschutzgesetzen. Gerade bei Raumordnungs- und Naturschutzgesetzen erbitte ich mir hilfreiche Kommentare von der hinteren Seite, weil da sind ein Haufen Ortsplaner, Ortssachverständige aus Niederösterreich. Das heißt, ihr könnt mir da sicher helfen. Es gibt aber auch weitere Instrumente. Was ist jetzt der Kern von der Umweltverträglichkeitsprüfung? Wenn man, sagen wir, es schafft, die Tausenden von Seiten, auf denen eine Umweltverträglichkeitsprüfung erklärt ist, zu durchschauen. Eigentlich ist es relativ simpel. Es geht um drei Dinge. Zum Ersten, es ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Zum Zweiten, es handelt sich um ein Vorhaben von einer ordentlichen oder entsprechenden Größe. Und dieses Vorhaben hat Auswirkungen auch auf die Landschaft. Und ich muss nachweisen, dass die Auswirkungen auf die Landschaft nicht total desaströs sind, oder ich muss Maßnahmen vorschlagen, mit denen diese belastenden Auswirkungen verringert oder vermindert werden können. Und dann habe ich eine Liste von Aktivitäten oder von Projektvorhaben, in denen dieses Instrument anzuwenden ist. Das heißt, ganz simpel noch einmal zusammengefasst, Größenordnung ist wichtig, öffentliches Interesse an dem Projekt ist wichtig, keine untragbaren Auswirkungen. Das heißt, unverträglich ist ein Projekt, wenn es untragbare Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ich habe aber die Möglichkeit, Maßnahmen vorzusehen, um das abzumindern. Kritiker sagen immer, das ist der moderne Ablasshandel. Weil ich natürlich diese Ausgleichsmaßnahmen auch woanders einsetzen kann. Und wenn man sich anschaut, wie prominent ist die Landschaft in dieser Umweltverträglichkeit vertreten, Sie werden das jetzt nicht sehen, Sie sehen nur die Schutzgüter und die Auswirkungen, da komme ich eigentlich drauf, dass die Landschaft dort sehr stark vertreten ist, nämlich sowohl in puncto Auswirkungen als auch in puncto Schutzgüter. Das heißt, eigentlich sind wir hier nicht so schlecht aufgestellt. Jetzt komme ich zum zweiten Thema und das sind die Raumordnungsgesetze. Das ist auch die strategische Umweltprüfung von Plänen und Programmen. Das ist die Bauordnung in Niederösterreich. Ich werde nicht alles durchbeten, ich konzentriere mich auf die Raumordnung. Und wenn ich mir die Ziele dieser Raumordnungsgesetze anschaue, aus dem Fokus der Landschaft, dann muss ich sagen, eigentlich nicht schlecht. Gute Ziele. Erhalt und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes, freier Zugang zu den Wäldern, Bergen, Gewässern und sonstigen landschaftlichen Schönheiten sowie schonende Erschließung. Klingt doch eigentlich alles super. Dann gehe ich auf die überörtliche Ebene und komme darauf, dass er eigentlich auch Grünzüge, Siedlungsgrenzen, Erhalt von regionalen Siedlungsstrukturen und Landschaftselementen zu gewährleisten sind. Klingt ja eigentlich auch super. Und in der örtlichen Raumplanung habe ich Ortsbereiche gegenüber der freien Landschaft abzugrenzen. Sprich, sagen wir, ordentliche und strikte Grenzen. Und bei Grünland-Windkraftanlagen, sektorales Raumordnungsprogramm, Windkraftnutzung, Photovoltaik ist auch das Landschaftsbild zu berücksichtigen. Öffentliche Interessen hinsichtlich Orts- und Landschaftsbild können im Verfahren eingebracht werden. Das heißt, von der Theorie her habe ich eigentlich extrem viele, extrem gute Ansatzpunkte, um das, was ich erreichen möchte, dass die Landschaft zu schützen, auch tatsächlich zu machen. Und dann komme ich zum Naturschutzgesetz und da komme ich dazu, das betrifft eigentlich einen großen Teil Niederösterreichs. Oder Österreichs kann man sagen, Niederösterreichs deshalb, weil es 9 verschiedene Naturschutz- und 9 verschiedene Raumordnungsgesetze gibt, aber da sage ich Ihnen nichts Neues. Ich habe diese besonderen Schutzkategorien und ich habe, wenn ich die zusammenzähle, mehr als ein Viertel der Landesfläche Österreichs unter einen speziellen Schutz gestellt. Und ich habe dann zusätzlich Vorhaben außerhalb des Ortsbereichs, die bewilligungspflichtig sind. Landschaftsschutzgebiete, Versagung bewilligungspflichtiger Vorhaben. Es gibt weitere Instrumente, das Forstgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie, die regionalen Raumordnungsprogramme, aber es gibt natürlich auch Instrumente, die überhaupt nichts mit Gesetzen zu tun haben, wie UNESCO-Welterbe für Kultur- und Naturzonen. Auch die setzen mir Grenzen, einfach in der Form, dass ein extrem prestigeträchtige Auszeichnung einfach aberkannt wird. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, alles super, warum sind wir trotzdem nicht zufrieden? Weil, dass irgendjemand hier im Raum mit der Situation der Landschaft zufrieden ist, glaube ich nicht. Oder wer ist zufrieden? Getraut sich keiner aufzusagen, ist klar. Wer ist nicht zufrieden? Na bitte. Also in der Einschätzung liegen wir jetzt noch d'accord. Warum? Ich habe jetzt ein paar Gründe für mich gefunden. Der erste Grund ist schon der, die Verrechtlichung aller Lebensbereiche ruft gewisse Widerstände hervor. Ich habe Ihnen das Bild, sag mal, die Geschichte erzählt von dem Pilzesammler, der den Eigentümer des Waldes klagt, weil er die falschen Pilze sammelt. Aber diese Geschichte, dass ich den Landschaftsraum nutze und dass ich eigentlich nicht weiß, wie ich mich dort zu benehmen habe, sprich Prüfung für das Reisen, ist schon eine, die bei den Konflikten rund um die Landschaftsnutzung ziemlich virulent ist und immer virulenter wird. Aber das zieht sich auch durch andere Lebensbereiche. Der zweite Punkt, die UVP, ist zwar ein großes Instrument, aber die UVP kann nicht alle Probleme lösen. Man kann von der UVP, und ich verkürze das jetzt natürlich, ein paar Dinge sagen. Zum Ersten, die Umweltverträglichkeitsprüfung hat bei vielen Vorhaben natürlich eine abschreckende Wirkung. einfach durch den Zeit- und Kostenaufwand, den ich habe. Aus diesem Grund gibt es von der Projektwerberseite her eigentlich immer zwei unterschiedliche Strategien. Die Strategie 1, ich mache das Projekt so groß, dass die Kosten überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen. Die Strategie 2, ich mache das Projekt so klein, dass ich unter die UVP-Grenze falle. Wir kennen eigentlich beide Entwicklungen. Die UVP kann die negativen Auswirkungen von großen Landschaftseingriffen abschwächen, aber sicher nicht verhindern. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Und zwar ist das die Geschichte der Vorbelastungen. Es gibt bei der UVP, das ist ja fast ein mathematisches System, wie man die Eingriffe beurteilt, einen Faktor der technogenen Vorbelastung. Und wenn ich es jetzt für Sie brutal übersetze, heißt das, dort, wo es sowieso schon sehr viele Eingriffe gibt, ist vollkommen wurscht, wenn ich noch was mache. Und dort, wo es nichts gibt, ist einfach die Eingriffserheblichkeit wesentlich wichtiger. Und deshalb ist, sag mal, der Kampf um gewisse Freihaltezonen schon auch sehr wichtiger, weil diese Vorbelastungsargumente dann nicht mehr zählen. Wer schützt die Landschaft außerhalb der Schutzgebiete, ist für mich ein zweiter Punkt, warum wir unzufrieden sind. Wir haben gehört, innerhalb der Naturschutzgebiete ist eigentlich alles geregelt und die kann nicht wirklich viel zerstören oder eingreifen. Aber das sind 27% des österreichischen Bundesgebietes. Landschaftsunverträgliche Entwicklungen außerhalb der Schutzgebiete sind schon einmal wesentlich, sag mal, schwieriger in irgendeiner Form zu konterkurieren. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Eigentlich muss man, wenn man jetzt Resümee zieht, schon sagen, bislang haben wir eigentlich noch kein Gegenmittel gefunden gegen eigentlich den Landschaftsfraß und die Zersiedelung. Warum? Weil der Wunsch nach einem Einfamilienhaus im Grünen ist eigentlich ungebrochen. Und jeder, und da muss man vielleicht ein bisschen von der Planerseite in andere Richtungen schauen. Jeder, der das möchte, sagt, aber es ist eh noch mein Haus. Ich baue mir jetzt dort noch was und dann wird gestoppt. Aber die Summe dieser einzelnen Eingriffe macht es dann doch wieder relativ viel. Wir wissen, dass in Österreich pro Jahr, glaube ich, 8.000 bis 10.000 Einfamilienhäuser gebaut werden. Also das ist eigentlich schon eine ordentliche Dimension. Die Gemeindepolitik steht bei diesen Widmungs- und Bauvorhaben unter einem enormen Druck. Natürlich wollen die Gemeinden wachsen, weil dann haben sie einfach bessere Karten für den Finanzausgleich. Sie können ihre Infrastruktur besser erhalten und wenn praktisch jemand für seinen Zuzug gewisse Bedingungen stellt, dann überlegt man sich halt, ob man darauf eingeht oder nicht. Das heißt, da gibt es zwar die gesetzliche Ebene, aber es gibt auch eine persönliche und menschliche Ebene und dazwischen gibt es schwimmende Grenzen. Es gibt eine fehlende Maßeinheit für Landschaftsfraß und Zersiedelung. Die Dosis macht das Gift, hat schon der Paracelsus gesagt, und das stimmt noch immer auch für die Landschaft. Und ganz ehrlich, ich bin sehr viel in Gemeinden unterwegs und spreche auch viel mit, sagen wir, unterschiedlichen Bürgern und Bürgerinnen. Für die ist das Thema Landschaftsfraß kein Problem. Das ist für sie kein Problem. Das ist für uns ein Problem. Und da müssen wir uns vielleicht bei uns auch ein bisschen an der Hand nehmen und überlegen, wie praktisch kann man eine Kommunikationsebene finden, um das besser zu vermitteln. Das ist kein Problem. Die meisten Leute gefällt das, weil sie leben beispielsweise in Wien unter extrem beengten Verhältnissen und können sich dann in Wolkersdorf oder in Mistelbach oder sonst irgendwo ein Einfamilienhaus leisten. Und da sind sie glücklich. Und die Schweizer haben ja dasselbe Problem, die haben eigentlich einen sehr interessanten Ansatz gewählt, um das zu bekämpfen. Und zwar haben sie die Bürger und Bürgerinnen gefragt, was wollt ihr? Also wenn ihr ins Grüne zieht. Und da kommen eigentlich drei Argumente. Das erste Argument ist, ich möchte leistbar wohnen. Das zweite Argument ist, ich möchte ein kleines Stückchen Erde, wo ich machen kann, was ich will. Und kein Mensch kann mich daran hindern und es muss uneinsehbar sein und sonst was. Und der dritte Grund ist, ich möchte möglichst gut in meine Arbeitsstätte kommen. Ob das öffentlich oder mit dem Auto ist, ist eigentlich wurscht. Und die Schweizer haben dann Architekten beauftragt, Bilder und Gebäude zu entwerfen, wo das möglich ist. Und witzigerweise sind da keine Einfamilienhäuser herausgekommen, sondern verdichtete Bebauungsformen. Und plötzlich haben die Leute schon überrissen, dass es die Verbindung zwischen ihren Wünschen und dem Konstrukt gibt. Und es ist nicht etwas, was von den Planern aufoktroyiert wird, weil es im allgemeinen Interesse gescheit ist, sondern das ist auch im Interesse der einzelnen Bauwerber da eine gescheite Sache. Ein letzter Punkt, don't forget, das vergessen wir eigentlich immer, und zwar ist das die Geschichte des Frosches im Wassertopf. Sie kennen die Geschichte? Wenn ich einen Frosch in einen Topf heißes Wasser schmeiße, springt er so schnell es geht heraus. Wenn ich einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser reingebe und das Wasser langsam erwärme, stirbt er, weil der merkt die Veränderung nicht. Und die Veränderung der Landschaft ist eine zeitlupenartige Veränderung und wir merken hier vieles nicht. Und deshalb ist auch die Dokumentation dieser Veränderung, das Aufzeigen der Veränderung so wichtig, dass man das ins Bewusstsein ruft. Und der letzte Punkt, der Standort bestimmt den Standpunkt. Man soll sich das Leben ja nicht zu schwer machen. Aus dem Grund verlagere ich im Sommer immer meine Tätigkeit an den Wörthersee. Der Wörthersee ist wirklich ein schöner See. Sehr nett. Super Erfahrung. Super Blick, man kann sich wirklich entspannen. Was glauben Sie, wie viele Leute diesen Blick haben? Ich habe es nachgezählt, es sind 56. Was glauben Sie, wie viele Leute diesen Blick haben? Das sind Tausende. Und da ist das Riesenproblem des Umgangs mit der Landschaft. Die 56 sehen überhaupt nicht, dass sie ein Problem für die ganzen anderen darstellen. Jetzt habe ich noch eine Fleißaufgabe gemacht, weil ich bin ein braver Planer. Und zwar, die Planer überlegen sich oder sollen sich ja immer überlegen, wie man das jetzt ändern kann. Ich meine, der Wunsch nach ein bisschen mehr Hirn, das ist klar, aber eigentlich braucht es nicht nur Hirn. Zum Ersten, und das ist heute auch schon angeklungen, ich glaube, wir haben heutzutage ein bisschen einen fehlenden Mut zum großen Wurf. Wir haben keine, also von Seiten der Landschaft, der Ökologie, wir haben keine großen Themen mehr und wir haben auch keine Leute mehr, die gnadenlos vereinfachen und somit aber trotzdem viele auf ihre Seite ziehen, die dann halt nachkommen und schlussendlich handelt man in dem Konflikt dann etwas für das Thema Landschaft heraus. Schöffel wäre heute unmöglich. Wir alle profitieren eigentlich noch immer davon. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach eigentlich ein sehr wichtiger ist, wir müssen auf die Bedürfnisse der Nichtplaner und Nichtplanerinnen eingehen. Weil die haben immer das Gefühl, wir drücken ihnen zum Wohl des Großen und Ganzen irgendetwas aufs Auge. Wir wollen sie bei ihren legitimen Bedürfnissen einschränken. Wir sind immer die, die mit dem Stabern am Finger klopfen. Und das ist keine gute Rolle, weil die Leute, die mag man nicht. Und der dritte Punkt, den ich habe, das ist auch typisch Planer, den kann ich jetzt nicht mehr lesen. Der zweite war weg von diesem anklagenden Tonfall. Und das Abschlussstatement haben Sie mir gegeben, nämlich Sie haben gesagt, wir sind Landschaft oder Sie haben uns als Landschaftsliebhaber bezeichnet. Ich glaube, Wir sind verschmähte Landschaftsliebhaber und wir reagieren falsch. Was macht ein verschmähter Liebhaber? Er hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, er dreht sich um und denkt sich, ist eh wurscht, wie kann man so blöd sein, dass man sich da so engagiert, das bringt eh alles nichts. Und in dieser Richtung agieren wir sehr stark. Eigentlich müssten wir was komplett anders machen. Wir müssten uns überlegen, warum werden wir abgewiesen? Wie können wir uns interessanter machen? Wie können wir unserer Liebe vermitteln, dass wir die Einzigen sind, die gut für sie sind? Das ist mein Abschlussstatement. Danke, es hat mich sehr gefreut.
Danke, Hannes. Ja, ein Ergebnis deiner Analyse, ich weiß, du musst schon weg. Ein Ergebnis deiner Analyse ist, dass wir sehr, sehr viele, in der Theorie hast du selber gesagt, tolle Gesetze und Richtlinien und so weiter haben, aber es fehlt offenbar an der Ernsthaftigkeit. Du hast angesprochen die UVB, du hast auch gezeigt, dass G3, die Betreiber sind ja stolz, dass sie das erste Einkaufszentrum sind mit einer absolvierten UVB. Das ist die Frage, wie weit handeln wir da nicht wirklich mit Feigenblättern, wenn wir Strategien und Instrumente haben, die im Grunde auch etwas noch so Ungewolltes von unserer Seite, etwas noch so Nachteiliges, Schadenerzeugendes schon irgendwie quasi argumentieren können oder absoften können, es wird dadurch nicht besser. Also wie weit ist UVP nicht ein Beispiel dafür, dass wir im Grunde nur unsere Kreativität der Planer, der Beamten und so weiter anstacheln, etwas schön zu reden, was aber nie schön wird.
Also ich glaube, die UVP ist, wie gesagt, kein perfektes Instrument. Im Endeffekt ist die UVP nichts anderes wie ein Beurteilungsmechanismus. Und es geht eigentlich darum, bei diesem Beurteilungsmechanismus strenge Maßstäbe anzulegen. Und das machen wir derzeit nicht. Aber da müssen auch wir uns an der Hand nehmen, weil wir spielen mit im Konzert dieser Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und wir, sag mal, machen auch die Vorschläge, was unverträglich, umweltunverträglich ist und was nicht. Und es gibt immer bei großen Projekten einen sehr starken Druck in Richtung Umsetzung. Warum? Weil die Botschaft ist die, so viele Leute haben sich so lange mit so viel Geld mit diesem Thema beschäftigt. Nur, sag mal, wenn man dieser Argumentation folgt, dann muss man sich dann schon die Frage stellen, warum machen wir dann überhaupt eine Umweltverträglichkeitsprüfung? Man könnte nicht eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen, sondern einen Vorschlag, wie man dieses Vorhaben weniger umweltschädlich baut. Der Punkt, der Stempel, dass ich sage, es ist umweltverträglich, ist oft auch ein Freibrief für sehr viele Aktivitäten.
Und wir haben vor allem in Österreich in der Praxis nie die Variante Null, sprich die UVP kommt zum Schluss, das Projekt kann nicht realisiert werden. Also das ist ja eigentlich denkunmöglich
bei uns. Das muss ich sagen, das ist nicht so. Die Geschichten, die keine Chance auf Realisierung haben, die kommen überhaupt nicht so weit. Die kommen nicht so weit. Nämlich, das ist aber in der Planung, du siehst ja eigentlich nicht das, was abgebogen oder verhindert wurde, sondern du siehst eigentlich immer nur das, was kurz vor der Realisierung ist, aber dass natürlich im Vorfeld da schon einiges auch abgeschmettert wird, das ist schon so.
Es gibt von der Architektenkammer ja seit einiger Zeit eine rote Liste für die Mitglieder der Architektenkammer, wo sie vor Wettbewerben, Architekturwettbewerben warnen und empfehlen, nicht daran teilzunehmen, wenn von vornherein klar ist, da stinkt was. Also da ist der Auslober nicht ernsthaften Willensqualität und so weiter oder die Wettbewerbskriterien und so weiter zu beachten. Es wäre doch schön, wenn es von der Kammer quasi auch eine Empfehlung gäbe für Landschaftsplaner, Raumplaner und so weiter, an manchen UVPs sich nicht zu bewerben oder nicht teilzunehmen, weil von vornherein eigentlich klar ist, dass das Projekt gar nicht sein dürfte.
Ich glaube, das ist ein super Vorschlag, der nämlich auch viele, die da, sag mal, gefragt werden, ob sie hier einsteigen, die Entscheidung abnimmt. Weil das ist ja, wenn du ein Büro im Hintergrund hast, du kannst einmal, zweimal, dreimal Aufträge ablehnen. Wenn du das fünfmal machst, dann hast du das Büro nicht mehr. Das muss man auch sagen.
Und es wäre auch ein Signal von außen, nämlich von Seiten der Planenden, an die Beamtenschaft, die ja auch im Grunde Unterstützung braucht, solche Dinge nicht quasi durchzuwinken, wenn von sagen wir mal, außenstehender Seite so ein Signal durch erfolgt. Zweite Frage noch. Du hast gesprochen, es fehlt der Mut zum großen Wurf. Das ist prinzipiell jetzt noch einmal die alte Thematik bei uns in der Raumplanung. Raumplanung ist im Grunde der Umgang mit dem Bauen und was überbleibt, ist Landschaft. Also es ist nach wie vor nicht so, dass das die erste Materie wäre, die wir uns zuwenden, nämlich das Nichtgebaute, sondern es ist nach wie vor, Raumplanen heißt fürs Bauen planen. Jetzt haben wir schon beim Bauen das Problem der Mutlosigkeit, sprich die großen Visionen für unsere Städte oder für größere zusammenhängende Projekte fehlen. Das ist oft Stückwerk, das ist oft Patchwork, das entsteht. Noch schlechter ist es in der Landschaft, um die Landschaft bestellt. Gibt es denn überhaupt sowas wie, oder hast du das je gegeben, einen großen Wurf, eine große Vision für die Landschaft, sprich für etwas, das man nicht bebaut, für etwas, das man schonen muss, abgesehen von Nationalparks, die im Grunde so Inseln sind. Also gibt es einen... Überhaupt, oder hat es das je gegeben, einen Masterplan Landschaft oder eine große Vision, wie Österreich 2050 aussehen soll, nämlich dort, wo es nicht bebaut ist?
Nein. Ich meine, es gibt jetzt den Baukulturreport, wo hoffentlich ein bisschen was in diese Richtung geht, aber da sind wir sicher noch viel zu schlecht aufgestellt. Ich habe in den Niederlanden studiert und mich hat ein Punkt dort wirklich maßgeblich beeinflusst. Und zwar gab es da einen Wettbewerb, der hieß Nederland nu als Entwerp, also Niederlande jetzt als Entwurf. Da hat man 50 unterschiedlichste Wissenschaftler beauftragt, damals, das war 1994, ein Bild der Niederlande 2050 zu skizzieren, aber nur in der Form, dass die haben halt Szenarien entwickelt. Und dann haben sie diese drei unterschiedlichen Szenarien einer unterschiedlichen Gruppen von Architekten und Landschaftsplanern gegeben. Und diese Architekten und Landschaftsplaner haben Riesenmodelle der Niederlande gebaut, wie gemäß dieser Szenarien das Land ausschaut. Und das war eine Ausstellung, eine der meistbesuchtesten Bau- und Architekturausstellungen in dieser Periode. Weil dem wenigsten Durchschnittsbürger sagt irgendeine Trendfortschreibung irgendwas. Aber wenn das, wie es in einem Fall dann das Bild war, Niederlande steht unter Wasser, weil die Deiche haben es durchgestochen und Rotterdam und Amsterdam und ein paar andere Inseln ragen heraus und dazwischen ist Natur, das überreißt jeder. Und somit wurde den Menschen schon das Bild vermittelt, was wir heute entscheiden, ist das Bild der Landschaft, das wir morgen haben. Wir haben ein bisschen das Problem in der Landschaft. Ich sehe das Resultat des Eingriffs mit einer starken Verzögerung. Und diese Schrecksekunde ist einfach so lang, dass wir das nicht mehr mitkriegen. Also Landschaft ist Planung in Zeitlupe. Architektur ist Planung in Zeitraffer. Und das ist eines der Probleme, das wir haben.
Der Hannes Schaffer ist in einer halben Stunde, wenn unsere Schlussdiskussion stattfindet, nicht mehr da. Wenn es jetzt konkret Fragen an ihn zu diesem Thema gibt, bitte jetzt. Bitte schön.
Ich hätte eine Frage, weil Herr Schaffer, Sie haben gesagt, die Landschaft ist in den UVPs sehr stark gestellt. Nun stimmt das zwar. Auf der anderen Seite, was nützt diese starke Stellung? Also ich kenne mich jetzt nicht in allen Landschafts- oder in allen UVPs bezüglich der Landschaft aus, aber weil das Thema heute aktuell war, was die Windkraft betrifft und gerade im Bundesland Niederösterreich, ist mir keine einzige UVP in Erinnerung, die am Thema Landschaft und Schutzgut Landschaft gescheitert wäre. Genau genommen ist mir überhaupt keine UVP in Erinnerung, die je gescheitert wäre. Windkraft betreffend in Niederösterreich, das war zweimal im Vorfeld aufgrund des Vogelschutzes. Aber die zitierte starke Stellung der Landschaft, wie reflektiert sich die im Ergebnis?
Na, also ich habe Ihnen die Beurteilungsmatrix gezeigt und in der Beurteilungsmatrix hat die Landschaft eine starke Stellung. Das heißt nicht, dass es in der Beurteilung so ist. Das ist das große Problem, dass die Maßstäbe, die wir anlegen, einfach relativ lockere sind. Und ich muss Ihnen jetzt eines auch sagen, ich arbeite immer wieder an so UVPs mit. Es ist wesentlich leichter, den Steinbeißer zu schützen, als wie eine Landschaft. Weil der Steinbeißer, Sie kennen ihn sicher, der hat einen ganz klar definierten Lebensraum. Da weiß man, was man machen muss, um diese Tierart zu schützen. Was mache ich bei einer Kulturlandschaft? Da muss ich ja hunderte Leute dazu bringen, in dem Sinne zu handeln, dass das praktisch erhalten bleibt. Und das ist in dem, dafür ist selbst das UVB-Verfahren viel zu klein.
Aber das zeigt im Grunde ja, gleich, das zeigt im Grunde ja, dass es offenbar auch an der Dingfestmachbarkeit der Landschaft scheitert, weil, so wie du den Steinbeißer sagst, ich kenne die ganzen Ziesel-Umsiedlungsprojekte, wo wegen 15 Ziesel-Familien ein Großprojekt im Grunde 20 Jahre lang hingehalten wird. Das ist schön für die Ziesel, aber es steht in keiner Verhältnismäßigkeit zu anderen Zerstörungen, die wir im Grunde problemlos begehen können.
Ich muss jetzt was komplett Ketzerisches sagen. Und zwar, gestern gab es einen Bericht, Ölplattform ist vor 10 Jahren,
wo war das? Im Golf von Mexiko.
Deepwater Horizon.
Deepwater Horizon. Die Ölplattform ist vor 10 Jahren untergegangen. Es gab riesen Berichte über die Zerstörung der Umwelt. Es gab überhaupt keinen Bericht, dass 12 Menschen dabei gestorben sind. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen schräg. Weil wir sind ja eigentlich auch wichtig. Und das ist auch oft bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen und Verfahren so.
Dass der Mensch eigentlich...
Der Mensch ist ein Schutzfaktor mit verschiedensten Auswirkungen, aber es ist halt schwer zu fassen, was wir brauchen. Das ist das Riesenproblem. Wir sind scheinbar noch zu wenig erforscht. Oder wir wissen nicht, was wir brauchen und wollen.
Wir haben 3 Fragen da. 1, 2, 3 bitte, ja.
Deshalb ist fast auf Ihre Auskunft ein praktisches Beispiel aus der Praxis, was ich wirklich geeignet habe.
Entschuldigung, wirklich nur Fragen an den Hannes Schaffer. Wir haben danach die Diskussion, wo wir genug Zeit haben. Er muss dann weg, wissen Sie. Aha. Wenn Sie eine Frage an ihn haben...
Eigentlich schon vor seit einer Stunde.
Ja? Okay. Vor 7 Jahren wurde in einem schönen Gebiet in Niederösterreich eine 2. Hochspannungsleitungsstraße geplant. Es gab ein Gutachten. Dieses Tal verträgt keine 2. Hochspannungsleitung. Sie wurde nicht gebaut. 7 Jahre später kommen die Windräder. Es gibt wieder ein Gutachten. Das ist so stark vorbelastet. Windräder vertragen sie. Und dieses Gutachten war aber von den Privatsachen. Was sagen Sie dazu?
Ich sage Ihnen eines, das habe ich schon angesprochen. Das ist das, wo, sag mal, der Punkt ist der, ich kann diese Beurteilungsmatrix aushebeln mit den Vorbelastungen. Wenn ich zum Schluss komme, in dem Gebiet gibt es eh schon so viel Vorbelastungen, dann ist die Eingriffserheblichkeit nach diesem Beurteilungsschema geringer zu beurteilen. Eigentlich muss man angreifen bei dem Beurteilungsmaßstab der Vorbelastung, weil das wird sehr oft missbraucht. Das aber nur praktisch. Da können Sie mir jetzt keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt ist es so wie ein Spiel. Ein Kartenspiel mit Spielregeln. Die einen, die kennen die Spielregeln aus dem FF und die gewinnen auch ständig, weil sie sich nur damit beschäftigen. Die anderen, die wissen zwar ungefähr, wie die Spielregeln funktionieren, aber wenn es dann darum geht, die Trümpfe auszuspielen, dann haben sie zu wenig Erfahrung. Ist leider so.
Ist da. Ich möchte sich zu Wort gemeldet haben und um Verständnis bitten. Der Hannes Schaffer muss zum nächsten Termin. Wir machen das alles in der Diskussion gleich.
Mein Problem ist, ich habe nämlich mein Handy vergessen. Ich kann den gar nicht anrufen. Der wartet jetzt seit einer halben Stunde. Tut mir echt leid, weil ich hätte gern weiter diskutiert. Wiederschauen.
Danke, Hannes Schaffer.